Hier ist CB-Funk, der Computerbiz-Podcast. Herzlich willkommen zur 127. Episode mit Volker und Hello. Jan. Ja, so richtig angekündigt hatten wir das letzte Woche nicht, aber es klang vielleicht schon etwas durch. Fabian ist diese Woche raus und der ist nämlich in geheimer Mission unterwegs. Der nimmt mal ein paar andere Episoden auf, die wir vielleicht in einer Sommerpause, die dann nicht anstehen könnte, würde oder verkürzt
ist. Ich wollte gerade sagen, wir haben eine Pause.
Ja, wir hatten immer eine Pause, lieber Ach so. Volker.
Ja.
Und dieses Jahr vielleicht nicht. Aber ja, Volker, herzlich willkommen, dass du mal wieder hier bist. Und ich hatte letzte Woche ja schon erzählt, wir reden heute noch mal über deinen Besuch bei Stuttgart.
In Stuttgart.
Ist das in Stuttgart
ja,
sogar?
Ist richtig.
Okay. Am Hochleistungsrechenzentrum Stuttgart, dem HLRS bei Hunter, da warst
genau,
du letzte Woche
einmal
zu Besuch. Da kannst du ja nochmal deine Eindrücke schildern. Du hast ja auch schon einen Bericht veröffentlicht, aber ich wollte von dir nochmal hören, wie laut ist es denn, wie warm ist es denn, gleich dazu mehr. Und dann haben wir dich noch eingeladen, wir haben dich beide eingeladen und dann habe ich nur parallel Fabian gleich ausgeladen. Du hast mir wieder Mini-PCs angeguckt und das war eigentlich eine ganz spannende Sache, denn wir haben hier stehen den Asus NUC Pro
15 Pro,
so rum ist es, als aktuellen Intel Asus Next Unit of Compute NUC. Und den hattest du geordert und dann gleich noch den Geekcom IT15
ja.
Nachgeordert. Und da war ja so ein bisschen unsere Frotzelei vorher. Dann holen wir uns den günstigeren von Geekcom mit mehr Leistung, der dann den Platzhirsch
herausfordert
und wahrscheinlich auch schlägt. Und es ist ganz anders gekommen.
Ja.
Und da können wir ja auch nochmal drauf gucken. Erstes Thema, Volker. Du warst in Stuttgart.
Ja.
Auf Einladung von
AMD, HPE und dem HLRS. Also die haben alle gemeinsam so eine Veranstaltung gemacht, dass man sich mal einen Supercomputer auch von nahen angucken kann, der in Deutschland steht und was man damit eigentlich macht in Deutschland. Denn Supercomputer klingt immer so abgehoben.
Ja.
Es steht irgendwo in einem dunklen Raum eine Riesenkiste, die irgendwas Atomwaffenforschung oder so macht.
Genau, weil
das
man
hört
ja
man aus den USA ja immer.
Ja,
genau,
richtig.
Da ist das hier zur Simulation von, wie verhalten sich denn Nuklearwaffen im theoretischen Einsatz.
Ja, im hoffentlich nur theoretischen Einsatz.
Genau.
Genau, und du warst jetzt, vielleicht gucken wir da auch gleich mal, oder du hast schon gesagt, eingeladen hatten AMD, HPE und das Rechenzentrum da vor Ort, weil es der Hunter, der da aktuell im Einsatz ist, als Nachfolger von Hawk, ist ein HPE, also Hewlett-Packard
Enterprise
AMD-System.
Genau, also Hewlett-Packard Enterprise, die bauen das ganze Rack, die ganze Infrastruktur, aber innen drin steckt natürlich jetzt AMD-Hardware.
Ja.
Das ist so das Besondere an dem und vor allem in eine große APU, die es sonst nur ganz selten gibt.
Genau, gucken wir doch nochmal drauf, um uns das in Erinnerung zu rufen. Also da sind die aktuellen AMD Instinct MI300A drin. Das ist diese APU-Variante, das heißt, es ist keine reine GPU-Beschleunigerkarte, die ich in einen Server stecken muss, wo auch noch ein EPYC-Prozessor drin ist, sondern ich habe schon Zen-Kerne mit auf dem Package. Und da haben wir von diesem Typ 752 im Einsatz.
Ja.
Und das klingt erstmal, da klingt wenig, finde ich, auf dem ersten.
Kommt
drauf
an, von wo man guckt. Ja, also auf der einen Seite klingt es wenig, genau, das ist wieder so diese Vorstellung. Supercomputer, man denkt, das sind 10.000 Stück. Nee, geht eben auch in klein. Und deswegen?
Ich wollte nämlich, bevor wir, ich springe schon mal rüber. Ich habe mir die Top 500-Liste nämlich auch nochmal aufgemacht. Das ist ja immer diese Rangliste der schnellsten Supercomputer, der 500 schnellsten Supercomputer.
Der 500 bekannten schnellsten Supercomputer ohne China.
Ja, und die da auch gelistet werden. Weil es ist ja dann auch, diese ganzen AI-Rechenzentren nehmen da ja gar nicht teil, oder?
Na, zum Teil schon. Das Problem ist, die Supercomputerliste, die geht nach einem höheren Genauigkeitswert. Also die AI-Rechenzentren mit Floating Point, mit FP8 oder
FP6,
Mixed Precision irgendwas, da haben sie mega hohe Werte, aber bei FP32, FP64 oder so sind sie ganz klein.
Und das ist ja auch, jetzt springen wir nochmal kurz dann doch nochmal zurück zu Hunter, das ist ja auch der Grund, warum der zum Beispiel auch noch Knots oder Knoten, also Bestandteile, Puzzlesteine hat, die nicht auf diesen Beschleuniger-APUs basieren, sondern auch noch wirklich EPYC-Cluster, die halt ganz blöd mit höchster Präzision.
Die haben rein CPU-Cluster noch. Ja.
Nehme ich nochmal, hier steht es, 512 AMD EPYC CPUs in 256 Knoten sind es, glaube ich. Ne? Also immer zwei CPUs auf einem Board.
Genau, bei dem ist das ist halt so, die sind doppelt gepackt. Also es sind das sind Custom Blades Und da sind dann immer, also ein kleiner Einschub hat zwei, aber dann ist das Ganze nochmal spiegelverkehrt auf der anderen Seite, nochmal gegenüber sind nochmal zwei. Dann ist das Ganze eingeschoben.
Weil wir haben ja, vielleicht auch nochmal zur Begrifflichkeit, es gibt Racks, das sind Schränke.
Genau.
So, und darin sind die Einschübe, das sind die Blades.
Ja.
Okay, und wie ist jetzt das doppelt gefaltet?
Die sind doppelt so breit. Also das ist so von diesem klassischen Serverschrank, ist früher so 19 Zoll und dann 2 U hoch. Das ist das Höhenformat. Das ist die 2 U, ja. Genau. Und das ist halt, genau, da sind die halt doppelt drin. Das ist also kein 19 Zoll, sondern eigentlich 38 Zoll. Mhm. Kann man so sagen, aber machen sie ein gewisses Custom-Build. Mhm. Also deswegen, aber HPE hat da übelst ganz viel Erfahrung, die bauen jeden Supercomputer aktuell. Also, wenn du in die Top-10-Liste guckst, HPE, Cray. Nach der Übernahme von Cray haben sie das ganze Know-how ins Haus geholt. Und seitdem, es ist quasi, also jeder, auch die nächsten Supercomputer, die alle kommen.
Wobei, es gibt ja diese eine Ausnahme. Also, die bauen ja aktuell auch ganz viele dieser AI-Factories von NVIDIA. Ja. Mit dann aber auch wiederum deren Mellanox-Infrastruktur. Aber letztendlich ist trotzdem wieder HP der das alles zusammenschraubt. Und das gehört ja dann auch noch. Aber es gibt doch... Gibt es mittlerweile NVIDIA-Rechenzentren, die wirklich selber bauen?
Ja, aber auch nicht alles. Aber NVIDIA ist ja mit diesen NVL 72 zum Beispiel, die liefern da ja eine Komplettlösung.
Den Schrank mit den 72 GB 300.
Genau, das ist ja jetzt, nachdem sie die Zählweise geändert haben, sind es ja nur 36 mal 2, weil auf einer Platine, die haben noch die Zählweise geändert. Es sind mehr, also es sind weniger, also eigentlich sind es bloß noch 36, aber weil zwei GPUs...
Auf dem, weil der GB300 letztendlich... Ja, auf
zwei DICE nutzt.
Genau, okay. Jetzt waren wir schon bei der Top 500, weil ich wollte es gerne nochmal einordnen. Also du warst bei einem der größten, ist es aktuell der... Nee, es ist nicht der größte.
Nee, der größte ist Jupiter.
Jupiter, genau. Und
Jupiter ist aber... Genau, weil Jupiter ist ja aktuell, was in der Top 500 ist, ist ja nur der GPU-Knoten, der mit den GB200-Chips...
Das ist ein NVIDIA-Rechner.
Das ist quasi der NVIDIA-Teil, weil die CPU noch gar nicht fertig ist. Das ist Rhea, dieses Z-Perl-europäische CPU-Projekt. Hatten wir letzte Woche auch noch eine Meldung. Die sind ein bisschen spät, ist übertrieben, also ist noch vorsichtig formuliert, sagen wir es mal so.
Diplomatisch.
Drei Jahre zu spät oder so und die werden jetzt erst nächstes Jahr fertig. Mhm. Aber das Gute ist an dem Jülich-Aufbau eben, ist dieses strukturierte Cluster, nennen sie das da. Also da kann halt wirklich der GPU-Teil alleine online gehen, ohne dass er auf den ganzen CPU-Teil warten muss. Und das ist ein...
Gucken wir nochmal auf Hunter. Also wir haben 48,1 Petaflops Peak-Leistung, also was die Maschine wirklich kann, wenn man sie kurzfristig mit, was spielt dann da immer eine Rolle mit minus 4 Grad?
Nee, gar nicht. Also die Kühltemperatur ist quasi immer gleich, weil diese Racks sind an einen komplett wassergekühlten, also ist immer DLC, Direct Liquid Cooling heißt es. Ja. Es wird oft gar kein Wasser genommen, sondern zum Teil was anderes.
Ja.
Aber es heißt immer Direct Liquid Cooling. Mhm. Und das ist die Temperatur von dieser Sache ist eigentlich immer relativ gleich. Und deswegen, da gibt es keinen Peakwert mit, es hat plötzlich 90 Grad.
Ja, aber wie kommen dann, weißt du, wie diese, es gibt ja immer diesen Peakwert.
Genau, das ist dann immer Linpack oder sowas. Wenn ein Linpack-Benchmark durchläuft, dann liefert der diesen Peakwert. Das ist der in der Top 500-Liste, also da wird der übermittelt und die sagen, okay, der Wert ist gültig oder nicht. Und das Problem ist ja, nicht Problem, der Aufbau von MI200A ist ja zum Beispiel, das ist eine ganz weit heruntergetaktete Lösung, also die taktet mit ganz gering, ich glaube 1, irgendwas nur 6 Gigahertz oder so, also wirklich um eine Effizienzkurve so extrem gut darzustellen.
Und das ist ja auch, also vielleicht nochmal zurück, ich biege ja selber immer gerne ab im Podcast, also wir haben jetzt das Hochleistungsrechenzentrum in Stuttgart, das ist ja in staatlicher Hand.
Ja.
Und ist ja allen, also primär für Forschung.
Genau.
Halt auch im universitären Umfeld.
Direkt die Uni ist, es ist ja quasi am Unicampus in Stuttgart.
Wir hatten dann ja auch gleich einen Kommentar zu deinem Bericht von einem Mitglied, der gesagt hat, er hat damals irgendwas im Rahmen seiner Diplomarbeit.
Ja, es waren ziemlich coole Kommentare, so auf den ganzen Bericht, so, oh ja, hier, da, und die suchen immer gern Kunden für weil noch Rechenzeit übrig ist und so.
Genau, und da hattest du ja auch drüber berichtet, also vorrangig ist es für die Forschung in Deutschland, aber sie nehmen auch externe Partner an, Beispiel war ja Trumpf, die dann das System aus, jetzt muss ich da nochmal einmal kurz spicken, 752 MI 300A und 512 AMD EPYC 93704F nutzen. Und wo landen wir dann? Ich habe vorhin schon gesagt, sind wenig. Da hast du gesagt, naja, je nachdem, wo man drauf guckt. Also wir sind in der aktuellen, oder wir, der Hunter vom HLRS ist in der aktuellen Top 500 auf Platz 54.
Ja.
Das ist ja weit oben, möge man meinen. Mit einer Rechenleistung von gelistet, was sind es dann hier, die 45,14 Teraflops, glaube ich, die da zu Rande gezogen.
Das ist die Peak.
Die Peak, genau. Und ganz oben steht ja El Capitan, der, ja, der Atomwaffen groß.
Genau, der hat die gleichen APUs drin, exakt, ja.
Genau, und der hat aber dann nicht 700, was haben wir gesagt, 652, sondern, ich habe es auch hier gesehen, vorher nochmal im Bericht, wo haben wir es? Ich glaube, 44.544
ja.
Von denen. Also es ist schon dann natürlich nicht Faktor 1000, aber es ist dann nochmal eine andere Größenordnung.
Ja, na klar, ja.
Wie groß habe ich mir das jetzt vorzustellen da vor Ort, diese Halle? Also wenn du das mal mit einem Lidl oder einem Aldi vergleichst, ist schon...
Ja, es ist winzig heutzutage. Die Supercomputer sind halt wirklich... Also gut, der ist jetzt... Ein kleiner Supercomputer.
Platz 54 in der
Cool,
Welt.
Aber Platz 54, richtig. Das ist halt, aber er steht in diesem alten Rechenzentrum drin und dann kommst du rein in den Raum, guckst erstmal, wo ist er denn? Ach, da ganz hinten, da ist er also so. Da steht
der
so.
Ist ja auch schön verpackt, also er hat ja einen schönen.
Gut, das waren sie früher aber auch schon immer alle. Klar, jetzt haben sie noch eine schönere Front und sind meist irgendwie bunt angemalt oder so, sieht natürlich noch cooler aus, aber er ist wirklich klein und kompakt. Mhm. Also dieser definitiv. Klar, die größeren, wie dann eben. Frontier und El Capitan, da sind es noch mehrere Reihen an Racks hintereinander. Aber das ist bei dem eben noch nicht der Fall. Mhm. Und der ist wirklich winzig. Also der würde hier in den Raum passen.
Ich hab hier gerade auch nochmal, ihr könnt ja gerne, wie ihr uns zuhört, nochmal in den Bericht reingucken. Ja, noch mal, da sind ja auch Fotos drin. Das ist der dann da hinten.
Ja, da hinten, das Foto. Ist genau die kleinen da, die... Die gefüllten 5 Schränke, ja.
Okay, ich dachte, die Halle wäre irgendwie noch stärker gefüllt von Hunter. Nein, also
ja, das ist halt wieder dieser Glaube noch von früher. Diese alten Rechenzentren sind halt wirklich das Problem ist, beziehungsweise das ist dem Aufbau geschuldet. Früher Luftkühlung, da ging es nicht in dieser Bauhöhe, sondern da war ein Server schon immer so hoch.
Genau, du hast ja auch einen Bericht geschrieben, dass die 8U hoch waren.
Ja, zum Beispiel, also 5 bis 8, je nachdem, wie die Luftkühlung ausgelegt war. Was haben sie verbaut? Nur CPUs plus GPUs. Und dann wird es ganz schnell mit Luftkühlung. Pro Blade ist dann eben so hoch.
Und wenn du 8 hast, hast du heute auf dem gleichen Platz dann halt 4-mal die Rechenleistung. Also mal abgesehen davon, dass die alle...
Ich wollte gerade sagen, also die Rechnung, das ist noch viel, viel mehr Rechenleistung. Aber ja. Genau, der Platzbedarf ist halt so kompakt, wenn man durch die Bilder sieht, sieht man ja diese Einschübe, dann die ganze Verkabelung dazu, gerade die Rückseite. Also sieht halt schon... Sieht echt richtig schick aus heutzutage.
Ja, also kann man aufgeräumt und mit roten und blauen Schläuchen. Wobei, sind das Kabel oder Schläuche?
Nee, das ist Schlauch. Warmwasser und Kaltwasser.
Genau. Weil das ja alles heutzutage, ja.
Direct Liquid Cooling, ja, genau.
Mit Flüssigkeit gekühlt ist.
Genau, das ermöglicht eben auch erst diese ganz kompakte Bauform. Eben nicht mehr 8 U hoch, so eine Klötze. Und davon dann eben bloß, na, da passen ja bloß 6 Stück oder so in ein Rack. Und hier hast du halt, ja.
Ich springe jetzt nochmal in die Top 500, weil ich hatte gerade schon erwähnt, 44.544 MI 300A APUs stecken in El Capitan und der hat dann einen R-Peak von 2746 Petaflops. Also es ist dann natürlich im Vergleich zu, was hat nur 46, glaube ich, halt eine andere Welt. Ne? Also das ist Faktor 10 bei 400.
Der verbraucht dafür aber auch eben... Liest du die große Zahl? 30?
Ja, 30 Megawatt.
Genau,
glaube ich. Ne?
Ja. Und, der ist bei knapp 500 verbraucht, der Kilowatt im Dings.
Genau, und dann gibt es ja noch eine andere Metrik. Seit noch nicht 10 Jahren oder doch schon 10 Jahren, die Green 500,
ja.
Die Liste der effizientesten Supercomputer. Und da ist der Hunter auf Platz 12 weltweit.
Genau, und da kommt halt das ins Spiel, was er die Architektur, die er nutzt. Da ist eben egal, wie groß die Skalierung ist, dabei kommt es eben drauf an, was liefert er mit dem, was er hat, im Vergleich zum Verbrauch. Und da ist er eben dank MI300A ganz nach vorne gerutscht.
Du hast ja auch mit dem Leiter des HLRS vor Ort gesprochen. Der hat auch gesagt, es geht letztendlich auch darum. Klar steht Bildern wahrscheinlich auch immer noch so ein bisschen dieser europäische Gedanke oder der deutsche. Vielleicht verabschiedet man sich ja hierzulande auch, aber spielt es nicht auch da mit rein, dass man nicht den ineffizientesten Supercomputer sich anschaffen wollte, zumindest in der Vergangenheit, sondern auch auf Effizienz oder geht es da einfach in dem Fall auch ganz praktisch um die Betriebskosten? Weil
ja, also es geht wie immer um alles, hat ja der Chef dann auch ganz klar gesagt. So, natürlich ist es immer eine Kosten-Nutzen-Frage. Energieverbrauch ist in Deutschland immer auch ein Thema. Aber sie suchen schon primär erstmal einmal das beste Produkt für ihren Einsatzzweck. Mhm. Denn es bringt halt nichts, irgendein Produkt zu kaufen, was zwar effizient ist, was aber keiner braucht. Mhm. Funktioniert nicht. Und bei AMD sind sie einen guten Weg gegangen vor ein paar Jahren, wo eigentlich noch gar nicht klar war mit MIS, interessanter Ansatz, mhm. aber gut, aber was man am Ende auch sieht, mit AMD vor Ort konnten wir auch sprechen, es ist schon ein Nischenprodukt. Mhm. Also wirklich, außerhalb von Supercomputern,
ja, ist es ja. Nicht ja, und selbst existent. Da ist es.
Genau, und du hast halt fünf Stück so ungefähr gefühlt.
Die meisten haben dann doch, also klar, fast alle nutzen Nvidia,
ja.
Die AMD nutzen, haben dann oft die Instinct i300X und das dann ja,
genau, na, die, in den größeren sind noch die Vorgänger drin, MI250X zum Beispiel und so. Aber ja, genau, und ich schätze auch beim nächsten Supercomputer, der nach Hunter kommt.
Hörder,
genau, der schon beschlossen ist und jetzt gerade die Spezifikation fest ist.
Also sie haben beschlossen, dass sie ihn
dass er von AMD kommt
und,
dass HPE ihn wieder zusammenbaut und ihn den da hinstellt. Genau, aber ich schätze, es wird wieder das klassische Konstrukt aus Epic CPU plus Instinct als Beschleuniger.
Gut, da wollen sie noch nichts sagen, aber da hat ja auch der Leiter gesagt, der guckt dann natürlich nicht auf MI400, also die nächste Generation, die ja schon angekündigt ist, sondern eben eher dann in Richtung 500
denn
oder 600.
Geplant ist der Aufbau ab 2027. Ob sie dann noch fertig werden, ist halt die Frage, wie groß, wie schnell, wann ist AMD mit den Produkten fertig. Aber definitiv spannende Sache, ja.
Aber jetzt nochmal zurück zu deinen Erwartungen. Du berichtest ja regelmäßig über auch die Supercomputer, was da so Sache ist. Und hast du es jetzt so erwartet? Also du kommst dahin, du bist hingeflogen, du wurdest abgeholt, dann landet man auf einer grünen Wiese. Wenn man dann dahin geht, also wo steht das?
Genau, also der Supercomputer, der steht im ersten Stock. Hm. Du gehst so eine kleine Treppe hoch, unscheinbar, und dann musst du erstmal durch ein paar Sicherheitsschleusen.
Auf dem Unicampus.
Ja, genau, das ist so ein kleines Gebäude. Der Unicampus ist jetzt quasi, wenn man das Baustellenbild hat, ist der Unicampus eher linksseitig. Mhm. Und da entsteht gerade dann der Neubau.
Weil man einfach eine neue Halle braucht. Auch da hast du ja drüber
geschrieben. Da war das Bild gerade wegen der Tragfähigkeit von diesen Racks. Die Racks sind so, dadurch, dass sie immer mehr Technik in diese Racks stopfen.
Ja, weniger Luft.
Genau, überhaupt keinen Spielraum. Und die wollen die halt möglichst viel auf einem Platz. Sind die Dinger so schwer, dass die Tragfähigkeit von alten Gebäuden irgendwann nicht mehr gegeben ist.
3-4 Tonnen hast du, glaube ich,
genau,
gesagt.
Genau, ne? Ja.
Also jetzt schon aktuell.
Aktuell schon das, ja. Richtig. Das Problem ist, die werden auch hoch, weil die Kühlung ist obendrauf.
Ja,
und
das sieht man auch.
Und bei dem Rechenzentrum, bei dem alten in Stuttgart, ist halt so, das steht im ersten Stock, der Supercomputer. Halt genau, von unten kommen halt Leitungen und also Stromversorgung und Kühl. Da gibt es dann noch so eine Luftschächte zum Teil für die alten Supercomputer von früher. Das Gebäude ist halt jetzt 40, 50 Jahre alt oder so. Und es geht halt dann nicht mehr.
Nee, dass das im ersten Stock ist, war mir gar nicht bewusst. Ja. Und deswegen muss für Hörder was her, was mehr
genau,
trägt.
Genau, das bauen sie jetzt nebenan. Und da wird dann gleich wieder berücksichtigt mit, ja, wir wollen dann nicht Lücken zwischen jedem Rack lassen. Hier ein Meter, da ein Meter, da ein Meter. Mhm. Weil es ist ja komplett ineffizient. Also bauen wir ein richtig solides Fundament. Mhm. Und dann packen wir das richtig schön dicht zusammen.
Aber im Endeffekt bist du da reingekommen dann in die Halle und warst in der Tat erstaunt,
mal,
dass es ein, es ist ja ein relativ großer Raum im ersten Stock und dann steht da hinten, also du siehst ja auch noch alte Schränke, hat das was mit dem aktuellen Rechner zu tun oder ist das noch
keine mit den alten, Hawk, das ist wirklich, zum Teil ist das eine Hawk gewesen und zum Teil aber so einen alten Storchinger, einige werden auch gerade abgebaut und ausgemustert, einige laufen aber noch ein bisschen länger, aber du kommst in den Raum rein und sagst erstmal so, so ganz schön leer hier.
Also, weil das finde ich wirklich halt interessant, dass ich meine, wir haben jetzt gerade darüber gesprochen, wie groß halt auch die Abstände sind zwischen Platz 54 und Platz 1. Und das System in Jülich mit einem Exaflop hat es doch auch.
Knapp hat es noch nicht ganz geschafft.
Hat es noch nicht ganz geschafft, aber das wird ja auch eine Ecke größer sein. Ich habe es jetzt gerade nicht, ich weiß nicht, ob du spontan sagen kannst, wie viel GB200 da drin stecken.
Ich glaube, 22, irgendwas um 20.000.
Also, das ist dann
irgendwie
schon auch echt nochmal eine andere Größe.
Natürlich.
Ne? Und das wird auch mehr Platz dann in Anspruch nehmen. Aber ja, dass der Platz 54, Top 500 da so, dass man den mal eben umrunden kann.
Ja, das war wirklich, also wenn du die Tür aufmachst und kommst erstmal rein so, wo ist er denn so?
Und ja, Lautstärke in dem Raum.
Die alten Systeme, die vorne stehen oder so, die man, da hast du noch richtig die alte Luftkühlung. Das ist wirklich wie, ja, wenn du ein altes Datacenter oder so gehst oder einen Server anwirfst.
Dieses, ja, früher auch mal so ein,
genau, Server. Dieses Pfeifen von den Lüftern und so, also die sind doch richtig laut. Hm. Also deswegen ist in dem Raum, war es relativ laut, man musste sich schon anschreien, wenn man sich unterhalten wollte und ein paar Infos bekommen.
Aber du trägst jetzt keinen Gehörschutz da drin, oder
doch? Nee, ja, also ich glaube, ein paar Angestellte haben halt so kleine, diese, ja, gelben Oropax, genau, ja. Oder auch mal einer mit Mickey-Mäusen, aber in der Regel eigentlich nicht, weil, aber ich glaube, wer da jetzt die ganze Zeit arbeitet, hier an der linken Seite von dem Supercomputer, da war so die Arbeitsstation, wo dann mal Teile ausgetauscht werden oder mal ein Node rausgezogen wird, um was zu überprüfen. Und ich glaube, wenn du den ganzen Tag da drin bist, dann setzt du dir schon was auf, weil auf Dauer macht es keinen Spaß.
Hörder ist geplant für 27, 28?
Ich glaube, 27 ist Aufbau geplant, ja. Also da werden jetzt zum Ende des Jahres, hat der Chef von dem Rechenzentrum bestätigt, werden die Verträge unterschrieben. Und dann wird auch die Hardware eben festgemacht. Und ja, wird ein spannendes Ding. Mhm. Und zeigt, dass Deutschland definitiv weiter mitspielen wird. Ja. Denn Hörder ist ja nicht der Einzige, der kommen wird, neben Jülich und Jupiter. Kriegen wir auch noch Blue Lion.
Ja, aber der steht ja auch dann wieder in Jülich, oder?
Nee, Blue Lion steht bei München. Wie heißt dieses Münchner Rechenzentrum? Ich weiß jetzt den Namen nicht. Ja. Aber das ist ja Vera Rubin und der ist auch 2027 geplant.
Ja, die nächste Generation, also Blackwell-Nachfolger.
Genau, wir kriegen einen ganz neuen mit Nvidia nochmal und wir kriegen einen ganz neuen mit AMD. Mhm. Also durchaus.
Gut, aber alles noch kleiner als diese absurden KI-Rechenzentren, die aktuell ja gebaut werden. Ich weiß nicht, ob du das gestern gesehen hast.
Ja, dieses Meta, was so groß ist wie Manhattan fast oder so.
Ich habe es auch noch nicht verifiziert, weil ich muss da, glaube ich, schon noch mal in Google Maps ein bisschen die Abstände oder die Strecken ziehen. Aber das ist ja wirklich absurd.
Ne? Ja, also irgendwie, glaube ich, ist die Skalierung ein bisschen ausgeufert von der ganzen Sache, weil es passt zu der Rechenleistung gar nicht. Ich hatte irgendwie was mit 5 Gigawatt gesagt.
Also Gigawatt. Stromverbrauch.
Genau, und vorher war das mit 1 Gigawatt.
Nur noch im Stromverbrauch.
Genau, natürlich, ja. Und ja, das ist, irgendwie ist es zu groß, glaube ich. Also, das passt nicht ganz. Aber ja, es ist definitiv, also, was die da drüben abziehen, ist crazy.
Was ist denn jetzt aber das, was du mitnimmst oder mitgenommen hast? Also, du warst ja vor einer Woche in Stuttgart.
Ja.
Jetzt, was, die drei Dinge, die dir in Erinnerung geblieben sind? Das Essen?
Essen? Nein. Nee, es ist, also, was kompakt auf einem Raum, auf kleinem Raum möglich ist, ist beeindruckend. Mhm. Also das immer mal wieder live zu sehen. Ich habe es ja bei dem ISC, also der Supercomputing Conference in Hamburg, auch gesehen.
Seit ein paar Jahren.
Genau, da fahre ich immer hin. Und da sieht man es schon immer und kann es erahnen. Und was dann eben, also das technische Know-how in diesen Supercomputern ist wirklich beeindruckend. Mhm. Es unterscheidet sich halt wirklich nochmal deutlich von, ich habe hier meinen Server, den stelle ich irgendwo hin, okay, funktioniert. Das ist halt wirklich nochmal ein, zwei Ligen darüber.
Ja.
Was sie so kompakt mit der ganzen Kühlung, dann siehst du dann so eine Schläuche, da steht dann drauf 10 Bar Druck und was, also dann denkst du so, das sind immer Zahlen, die du teilweise bekommst, denkst du, wow.
Ja, ich bin ja auf der Computex in Taipei, bin ich ja um so ein NV72 GB300 Blade von Asus rumgelaufen. Nee, nicht Blade, Rack. Und wo man ja auch gesehen hat, die Zuleitung der Wasserschläuche mit diesen Schnellverschlüssen, wie man sie sonst als normaler Mensch nur aus irgendwelchen Kinderbüchern zur Feuerwehr kennt.
Ja.
Und das ist schon Wahnsinn. Ja, vor allem, wenn man einfach bedenkt, dass da ja überhaupt kein Platz mehr ist und dass ja alles super flach gebaut ist, um halt mehr. Und dann werden die Rechenzentren halt trotzdem so gigantisch groß.
Weil, genau, immer also höher, schneller, weiter ist gerade ja echt das Ding. Und gerade bei den AI-Themen. Mhm. Und deswegen, was Mark Zuckerberg da angekündigt hat, wow.
Wie heißt der? Hyperion? Nee.
Ja, das andere ist, ach, ich weiß die Namen nicht, es gibt so viele Codenamen, aber ja, genau, dieses Megaprojekt, was eben so groß sein soll, wie fast wie Manhattan.
Eine Halle.
Haut irgendwie, glaube ich, auch nicht hin, aber das, na gut, gucken wir mal.
Gucken wir uns nochmal an.
Weiß ich auch nicht,
Kommen wir von den, in dem Fall gar nicht so großen Rechnern, aber zu deutlich kleineren Rechnern.
Ja.
Nämlich, du hast dir die Woche die letzten zwei Wochen
wieder
Mini-PCs angeguckt. Und das ist ja eine Sache, die hast du ja vor Jahren, die machen wir eigentlich schon seit Jahren.
Ja.
Und ganz prominent waren da ja zuletzt oder damals die Z-Boxen von
Genau. Sortec? Na, Nook ging auch schon immer. Wir haben ja ganz früher die ersten. Nook hat das ja erfunden. Ne? Der Name Nook ist ja Next von Intel.
Unit of Compute oder so.
Of Computing,
das
ja, genau. Ja.
Was ist da die Maßgabe? 4 Zoll mal 4 Zoll?
Genau, das war die Mainboard-Vorgabe, war 4 Zoll mal 4 Zoll. Mhm. Und das ist halt. Das war immer so.
Das ist Nook.
Das steht für Nook.
Genau. Und genau. Das hat ja vor 2 Jahren Asus übernommen, die gesamte Abteilung da von Intel. Und die bauen immer noch Nook mit 4x4 Zoll. Die machen auch eigene Geräte. Die haben ja auch mittlerweile die ROG.
Genau, die haben auch große
Nook. Nennen Sie die auch ROG NUC?
Ich glaube ja, die heißen auch so.
Obwohl die eigentlich dann mit dem Konzept.
Gut, aber das war ja wie Intel mit diesem NUC Extreme zum Schluss, was dann so ein Tower war, so richtig groß, wo.
Dedizierter Grafik.
Genau, wo du halt eine diskrete GPU noch zupacken konntest. Und ja, was davon noch wirklich, Next Unit of Computing, war da eigentlich nichts mehr. Das war ein Desktop-PC.
Den man nicht warten kann.
Genau, oder da ging halt nicht viel. Ja, war halt ein verlöteter Notebook-Chip, den man eine zusätzliche diskrete Desktop-Grafikkarte verpassen konnte. Ging auch nicht wirklich gut, glaube ich, mehr am Ende bei Intel. Und unter Pat Gelsinger, der hat ja schon angefangen, sich von vielen Sparten zu trennen. Dann haben sie halt auch gesagt, okay, NUC, geben wir auch mal ab. Wir wollen uns aufs Kerngeschäft fokussieren. Und ich glaube, Asus hat damit, die haben einen guten Deal gemacht, denke ich. Die haben gesagt, okay, wir führen das ganze Intel-Prozedere weiter und machen auch genauso weiter. Und jetzt der neue.
Genau, also ich habe ihn gerade hier in der Hand.
Den NUC 15 Pro.
Der hat Tall-Version, den gibt es ja in flach und Tall. Und bei Tall hat man dann noch ein paar ganz interessante Erweiterungsmöglichkeiten.
Ja.
Die aber nicht darauf hinauslaufen, dass man da eine SATA-SSD
einbauen kann. Nee, genau, das
geht. Da habe ich auch einen Kommentar.
Ja, das haben sie alles wegrationalisiert. Aber das geht kurioserweise bei diesen Mini-PCs jetzt neuerer Art aus Asien und China dann auch nicht mehr.
Ja, die haben den
Anschluss einfach nicht. Also, die haben einfach gesagt, jetzt reicht's. Hier 2,5 Zoll SATA-SSDs oder so. Wir machen Schluss damit.
Ja, du hast dir den geholt von Asus als Testmuster, den 15 Pro Tall mit Intel Core Ultra 7255H. Also ich glaube, letztendlich ist es die drittgrößte mobile Arrow Lake H.
Genau, es gibt 285, 265 und dann 255.
Und warst im Endeffekt angetan. Ne? Also bringt ordentlich Leistung, auch dauerhaft auf die Straße. Man hat 3 Leistungsprofile, die auch gleichzeitig mit dem Lüfterprofil gekoppelt sind. Und es gibt sogar, das hat mich ja persönlich am meisten gefreut, einen Fanstop im Flüsterleise-Modus, dass wenn man wirklich gerade nichts macht oder sehr wenig, man die Kiste auch gar nicht hört. Und dann haben man ja die Möglichkeit, sich gegen Aufpreis so eine Blenden dazu zu kaufen, dass man noch einen Comport rankriegt und einen zweiten LAN oder eine zweite, das ist eigentlich schon verwirrend, oder? Man kriegt noch eine zweite 2280, also eine 8 cm lange M.2 SSD rein, ab Werk nur eine lange und eine 2230.
40, glaube ich.
40, stimmt. Ja. Also nicht
die, aber das
also
ist auch wieder
komische Mittelding, was es nun wirklich überhaupt nicht auf dem Markt gibt.
Oder? Genau, aber von den kleineren gibt es ja zum Glück mittlerweile auch ein bisschen Auswahl.
Der Handheld wegen.
Richtig, zum Beispiel, genau. Aber ja, es ist eine interessante Option. Ob die jemand zieht, weiß ich nicht. Ist wirklich 2280. Das ist hier im B-Link vom letzten Jahr. Da war zum Beispiel, gut, der ist auch ein kleines bisschen größer.
Ich habe vorhin schon behauptet, ich hätte den Geekom auf dem Tisch.
Nein,
aber der Bench, der war hier drüben gerade noch.
Das ist der B-Link SER9 mit Strix Point. Also quasi mit eines der besten Mini-PCs, die wir noch hier haben. Und da waren noch 2 2280 SSDs drin. Also gut, es ist wirklich, also bei denen.
Der ist aber auch größer, ne?
Also genau. Das ist wirklich eine Platzfrage. Man sieht es, wenn du den aufbaust. Irgendwann geht dir einfach der Platz aus. Und deswegen haben sie jetzt denn der SSD-Adapter ist wirklich so, er macht quasi eine kleine Steckverbindung, legt es dann als U rum.
Ja, das ist wie Porsche in Zuffenhausen mit der mehrstufigen, mehretagigen Fertigung.
Wahrscheinlich, ja.
Genau. Muss ich erwähnen, weil ich da im Studium ja mal Praktikum gemacht habe. Aber
und er legt es dann als U rum und dann kannst du oben drüber quasi die 2280 SSD einbauen. Ja. Also ja, Nische wahrscheinlich, weil heutzutage bei 2 Terabyte, 4 Terabyte und noch größeren SSDs, die du in einen Slot kriegst.
Ja, gut, brauchst aber du das wahrscheinlich auch nicht. Aus der Community, bevor
gibt
man
immer jemanden,
eine zu kleine SSD durch eine größere SSD ersetzt, baue ich mir natürlich lieber noch eine größere SSD ein.
Ja.
Genau. Aber im Endeffekt hat er dich schon überzeugt, ne?
Ja, also ich war extrem positiv überrascht, nachdem Asus auch in den letzten Jahren immer mal wieder hier und da irgendeinen kleinen Schnitzer eingebaut habe, war es diesmal ein solides Bild. Vor allem, da sie sich wirklich Gedanken gemacht haben. Wir verbauen nicht die größte CPU, auf Teufel komm raus und prügeln ihn. Denn was wir ja wissen, größte CPU bringt nichts, wenn die Power Limits nicht stimmen.
Genau, weil es ist ja bei Mobile, bei Intel schon lange so und diesmal jetzt ja sogar wieder über drei Modelle, also die drei größten Modelle haben ja alle die gleiche Anzahl Kerne und unterscheiden sich nur vom Takt.
Exakt.
Und ja, wahrscheinlich ist bei reduzierter TDP, also bei reduziertem Dauerverbrauch, und darauf kommt es eigentlich immer an, ne? Es geht ja gar nicht darum, was das System kurzfristig macht, sondern was darf denn oder was darf oder was kann aufgrund der Kühlung die CPU aufnehmen, wenn ich mal ein bisschen länger was mache, dann wird der Core Ultra 9 wahrscheinlich immer ein bisschen höher takten.
Ja,
es aber gibt, das ist halt dann...
Das sind diese Grenzfälle, die kannst du immer für jeden möglichen, für jedes Szenario kannst du die aufmachen. Klar, Single-Core, Peak-Takt wird der Gewinn, der 285A. Aber als Gesamtpaket hat Asus das richtig gemacht. Die geben dem halt 64 Watt, also das ist der PL2-Wert.
Der Dauer,
also eigentlich der kurzfristige Peak-Wert, richtig. Den geben die dem dauerhaft. Und dadurch ist der durch die Bank weg in jedem Profil gleich schnell und richtig schnell. Mhm. Also...
Genau, und dann kam ja der GCOM IT15 oder IT15, der den Core Ultra 9 hat, also den allergrößten. Ja. Und dann könnt ihr gerne auch nochmal bei uns in den Bericht gucken, der die Tage online gegangen ist. Das Ding ist halt, außer bei Gaming, aber da muss man immer dran denken, klar, es ist die iGPU, es ist die aktuelle Arc iGPU, also die kann schon ein bisschen was, die ist jetzt ja auch... Strix Point, da haben wir auch Vergleichswerte. In Spielen sieht es immer noch mal ein bisschen anders aus, aber so in den synthetischen Benchmarks sind die ja fast gleich auf. Also da hat Intel schon was gemacht und da ist er ein bisschen schneller, 10% als der.
Genau, das liegt Ultra halt, weil da ist der i9 halt, der ist ein bisschen höher getaktet.
Genau.
Da spielt er
also
das halt
da
echt aus.
Da hat man dann einen Vorteil.
Genau, und du hast halt, wenn die iGPU im Einsatz ist, dann du läufst in kein TDP-Limit. Das verbraucht dann so wenig, das Gesamtpaket. Da
genau,
ist alles.
Weil die läuft am Anschlag und die CPU langweilt sich.
Genau. Und du bist dann immer irgendwie unter 20 Watt oder sowas, da hast du überhaupt keine.
So, aber wenn man jetzt sagt, okay, ich möchte auch mal ein Video bearbeiten und nicht nur gut, dann kann ich natürlich auch wieder mit QuickSync in der iGPU machen. Aber wenn ich die CPU mal brauche, dann war das System halt immer langsamer als die vermeintlich zwei Stufen kleinere CPU.
Das war, das war durchaus überraschend, denn man erwartet, wenn man einen Ultra 9 kauft, erwartet man halt die beste Leistung. Ist einfach so.
So wird er ja auch vermarktet.
Genau, aber das ist halt das Problem, was wir ja eigentlich schon seit Jahren auch immer wieder in unseren Artikeln dann erklären mit im Notebook primär, weil es eben Notebook-Technik ist. Es bringt nichts, die größte CPU zu kaufen, wenn die Powerprofile nicht stimmen. Mhm. Denn du kannst den GCOM IT15, den kannst du in dem Silent-Profil, da deckelst du den auf 20 Watt.
Also kurzfristig auf 30, aber
ja, genau, kurzfristig halt ist der Peak, aber dann langfristig ist er bei 20 Watt und bei 20 Watt da bleibt dann eben nicht mehr viel übrig. Ja. Bei 20 Watt ist der so, da ist so der Deckel drauf, da kommt keine Leistung mehr rum.
Und das Problem war ja dann auch noch, dass er nicht wirklich leise wird. Ne?
Also,
deswegen, ich hatte ja vorhin schon unsere Erwartungen, wir hatten ja beide darüber gesprochen, gucken wir uns den an oder nicht, und gesagt, komm, machen wir erst den Asus, der wird wahrscheinlich okay
solide
sein. Und dann kommen die Chinesen um die Ecke und machen den platt, weil GCOM ist ja auch überall für die Systeme. Ne? Also ich habe auch nochmal die Amazon Bestseller aufgemacht. Gut, da ist es direkt mal Apple vorne mit dem aktuellen Mac Mini. Aber dann sieht man ja GCOM auf Platz 3, auf Platz 4, auf Platz 5, auf Platz 6, auf Platz 8, auf Platz 10.
Ja.
So, Asus ist hier gar nicht zu finden. Ich möchte jetzt nicht ausschließen, dass es die gar nicht über, aber die gibt es garantiert auch über Amazon zu kaufen. Habe ich jetzt aber nicht nachgeguckt, habe ich meine Hausaufgaben nicht gemacht. Und GCOM ist da halt auch extrem aggressiv.
Ja. GCOM ist wirklich überall. Also wenn du dich umguckst, gerade auch jetzt letzte Woche war natürlich Amazon Prime Day, da waren die gefühlt noch mehr.
Die hatten ja auch eine Anzeige.
Genau, waren die noch mehr präsent als ohnehin schon und du findest sie wirklich auf jeder Seite. Und wir kennen es aus E-Mails, wir kriegen jeden Tag fast E-Mails von einem Mini-PC-Hersteller aus Asien.
Den man kennt oder auch nicht kennt.
Genau, Bekannte und Unbekannte. Und also die sind aggressiv. Und wenn du in 3 Tagen nicht antwortest, dann kriegst du schon ein Follow-up und wollt ihr nicht mal dies und das und jenes testen. Also das Feld ist so breit, der Markt dadurch aber auch so unüberschaubar. Und das Problem ist, viele von diesen Herstellern wenden sich dann eben primär auch an kleine Seiten und YouTuber und Influencer. Und da kommen dann eben schnell...
Ja,
interessante Tests daraus.
Ja, manchmal gekennzeichnet, manchmal vielleicht auch wirklich Tests. Also manchmal auch als Anzeige gekennzeichnet, manchmal vielleicht auch wirklich Tests. Aber es ist eben nicht damit getan,
also die Spezifikation vorzulesen. Und das ist halt leider manchmal so der Fall mit, okay, wir haben uns hier den neuen Dings angeguckt, der sieht ziemlich gut aus, er läuft, er geht an und das war's. Und
ist Ultra 9.
Und ist ein Ultra 9, genau. Das größte Verkaufsargument ist die größte CPU. Aber eben genauso ist es nicht. Mhm. Und das ist, glaube ich, schon... Es ist ein ganz breiter Markt mit vielfältigen Lösungen und man muss höllisch aufpassen, eben nicht nur blind nach Namen und größter CPU zu kaufen, sondern eben auf das Drumherum aufzupassen.
Und das Feld ist halt auch wirklich sowas von breit gefächert. Also ich gucke jetzt nochmal gut, dass der aktuelle, der Bestseller bei Amazon, laut Amazon in der Kategorie Mini-PCs, ist der Apple Mac Mini mit M4, also der aktuelle.
Der ist halt aber leider auch ein gutes Angebot, ne? Also die Maschine ist höllenschnell. Das
sehr leise. Wissen
wir auch, genau. Sie ist unhörbar quasi und sie hat eine gute Ausstattung. Gut, heutzutage, die SSD ist ein bisschen klein.
256, also ja,
das 256 ist natürlich jetzt echt so ein Lockvogelangebot, dass du auf Platz 1 stehst. Das können die, und damit wollen die, gerade die Mini-PC-Hersteller aus Asien, wollen im Auftrumpf mit, wir liefern ja gleich eine große SSD und sowas mit. Durchaus, ist ein guter Punkt, sehr valide.
Ja, auf 2 Terabyte
mittlerweile, genau.
Ne?
Und 2 mittlerweile, genau, richtig. Also immer gut ausgestattet, aber es ist eben nicht alles. Und beim Geekom hat mich halt echt... So überrascht, dass er so laut ist. Selbst wenn er in diesem Silent-Profil bei 20 Watt arbeitet, warum muss der so viel Krach machen?
Und vielleicht auch noch mal einen Blick hinter die Kulissen. Der V-Link, der jetzt hier vor uns steht, weil er gerade keinen Benchmark durchläuft, im Gegensatz zum Geekom, den haben wir letztes Jahr, oder hast du den ja auch als leise bewertet. Und ich hatte den noch zu Hause, weil ich da noch ein paar Benchmarks nachholen wollte und im stillen Kämmerlein. Und ja, der ist leise. Aber mich hat dann ja wirklich genervt, dass im Gegensatz zu so einem ausgefahrenen oder zu meinem normalen Homeoffice, Dickrechner mit allem Möglichen, den höre ich halt nicht. Ne? Weil, kennt ihr auch, wahrscheinlich, ihr habt einen Desktop, wenn ihr einen ATX-Tower habt, sieht man ja hier in Zentraleuropa schon immer zu, dass der möglichst leise ist. Und dann packt man sich 140er Lüfter rein, die drehen quasi kaum im Leerlauf und dann ist der halt unhörbar. Ja. Und das war der V-Link halt nicht. Man hört ihn die ganze Zeit mit diesem kleineren Lüfter.
Es ist quasi Notebook-Lüfter da immer drin. Ne? Also mal ein bisschen höher, und mal ein bisschen breiter.
Dann hatten wir jetzt gesagt, okay, wenn wir jetzt wieder mal anfangen, uns Mini-PCs anzugucken durch dich, dann gibt es ja auch Audioaufnahmen, wo man sich das mal beispielhaft anhören kann, dass man halt ein bisschen wieder einen stärkeren Fokus noch drauf legen, dass man weiß, was heißt denn das nicht jetzt. Und das ist jetzt nicht schlimm.
Das ist wieder dieses Gefühlt und das Gemessene. Wir haben den auch nochmal nachgemessen oder so. Er ist leise. Und er ist auch leiser als der Asus. Ich glaube, die Audioaufnahmen sind noch nicht hinterlegt von dem V-Link jetzt.
Achso, bei dem V-Link,
ja. Genau, bei dem V-Link, die habe ich erst gemacht. Aber er ist vor allem ist viel, viel leiser. Er kommt, glaube ich, auf so 32 dBA. Und der Geekom kam irgendwie auf bis zu 45. Und das sind ja, weiß man halt, das sind Welten.
Das ist 13 dB mehr.
Und selbst in diesem Silent-Profil, im Flüstermodus kam der Geekom noch auf 37. Und das schafft der nie. Und obwohl der im 54-Watt-Profil arbeitet und der Geekom war bei 20 Watt, deswegen, also Geekom hat so viele Schnitze eingebaut, das war echt,
also, wow, überraschend. Ich meine, wir trommeln ja immer für die gute Sache. Die gute Sache sind natürlich wir.
Natürlich, ja.
Auch hier probieren wir nicht... die letzte Schraube auseinanderzunehmen, weil es nämlich im Endeffekt dann auch wieder nicht lohnt oder zu bewerten. Aber Lessons learned, auch jetzt wieder aus diesen zwei Systemen und jetzt auch nochmal rückblickend auf den V-Link, den du jetzt auch nochmal den neuen Parcours packst und auch nochmal anguckst und wir werden auch demnächst uns noch andere Mini-PCs angucken, ist halt wieder die Erkenntnis, ja, man kann vieles blind kaufen und wird kein unglücklicher Mensch mit Zustellung, aber wenn man eine fundierte Entscheidung treffen will, oder dann muss man sich halt doch mal ein bisschen mehr angucken und eben nicht nur irgendwelche Cinebench Single Core Benchmarks und sagen, ja, das ist leise oder so, sondern dann doch mal danach gucken, dass man irgendwas fundierteres findet, was wir probieren wollen dazu.
Genau, ein Mini-PC ist halt ein komplettes System, ne? Und das ist halt, was schnell vergessen wird. Es ist halt nicht nur eine CPU oder ein GPU, eben gerade die Kühllösung ist schon wirklich wichtig. Du hast ja selber gesagt, dich hat der B-Link schon genervt. Ja, und der ist aber eigentlich, wenn du jetzt die anderen beiden dazu siehst, ist der doch verdammt leise.
Ja, er hat mich halt insofern genervt, er hat mich halt negativ überrascht, weil klar, der Desktop-ATX-Rechner, der steht, wir hatten ja eine schöne Sonntagsfrage zum Thema, der steht neben unterm Schreibtisch, also der ist natürlich 1,5 Meter vom Ohr entfernt und steht halt unterm Schreibtisch. Ja. Und der als ich den V-Link zu Hause habe und da noch ein paar Benchmarks gemacht habe, da stand der halt auf dem Schreibtisch vor mir unterm Display.
Und, ja genau, das ist halt oft hier, weil die haben ja oft die Kühlung nach hinten raus. dann die Lüftung. Und wenn es dann irgendwo reflektiert von der Wand oder so, hast du ganz schnell noch ein anderes Gefühl, wie ist denn das Geräusch?
Und insofern war ich schon negativ überrascht, dass ich ihn, auch wenn er so leise ist, immer höre, was er auch beim Notebook nicht unbedingt immer der Fall ist. Wobei, da wissen wir auch, viele Notebooks, gerade Windows-Notebooks, haben wir heutzutage das immer noch nicht drauf, dass sie halt im normalen Windows-Umgang im Browser und so wirklich flüsterleise sind. Aber dass man ihn da drauf
hört. Irgendwann springt wieder was an, ja.
Also das eine ist, ja, kauft gerne blind, aber dann akzeptiert es oder informiert euch dann halt doch auch bei diesen Themen. Und das andere ist ja, das hast du auch nochmal aufgegriffen im Artikel, ist ja diese Preisthematik. Ne? Ja. Also wir hatten jetzt ja auch von Geekom eine Anzeige, die war aber auch als solche gekennzeichnet, wo es um Angebote zu Amazon Prime Day, der ja eigentlich 4 Prime Days jetzt mittlerweile sind, gewesen ist. Und du hattest das aber auch davor schon im Artikel aufgegriffen. Je nachdem, wo man kauft und ob man gerade von einem Rabattcode mitbekommen hat, zahlst du ja, also du hattest das Beispiel ja auf Amazon, da sollte das Ding 1400 Euro kosten, aber da gab es ja auch schon Codes. Da hat er dann nur 999 Euro gekostet und zum Prime Day war es dann immerhin, ich glaube, 989, also es war ein Angebot.
Und die 989 waren quasi das, was sie im Shop die Woche zuvor schon mal aufgerufen hatten, aber auch nachdem erst ein Rabattcode plus dann noch ein zusätzlicher Code irgendwie da eingetragen wurde. Also das ist wirklich, es geht immer nur mit Rabatten bei diesen, bei diesen Mini-PCs gerade so. Da ist immer, irgendwo gibt es immer einen Code und du, also da auf keinen Fall blind kaufen. Auch bei Amazon, du musstest diesen Code noch zusätzlich anklicken.
Aber wo, ach so, also er war im Shop-System?
Ja, er war im Shop-System, aber er packte den erst zur UVP in den Warenkorb, dann steht da aber plötzlich hier 400 Euro Rabatt. 400 Euro Rabatt bei 1400 Euro Preis ist halt schon mal okay. Ja. Und den konntest du dann, also Coupon aktivieren, so hieß es in dem Fall. Aber das ist auch das Problem, es ist jede Woche anders. Es kann diese Woche der sein, nächste Woche der. Und das Problem, jetzt gestern zum Spaß immer bei Geekom also auf der Seite geguckt.
Diesen Podcast am Dienstag, den 15. Juli auf, habe ich noch gar nicht erwähnt. Normalerweise ist es Mittwoch, wir nehmen heute schon mal am Dienstag auf. Also hast du am Montag, den 14. Juli,
da hab ich, genau, da habe ich bei Geekom auf der Seite geguckt und da ist nach der Amazon Prime Woche, letzte Woche, schon die Woche die nächste Aktion angelaufen mit neuen Codes. Und deswegen, du bezahlst nie die UVP. Außer du passt nicht auf. Also es ist wirklich, du musst wirklich.
Man sollte es dann einfach an dem Tag nicht tun.
Du musst wirklich höllisch aufpassen, dass du nicht einfach klickst und du kannst immer wirklich nicht nur 50 Euro, 60, 70, sondern ganz schnell eben, wie im Beispiel, das war nicht einfach nur ein Screenshot oder so, es war wirklich so, die Bestellung durchgezogen bis zum Ende, 400 Euro sparen. Mhm. Und das ist halt schon. Deswegen diese UVP-Angabe hat eigentlich keinen Wert, denn niemals wirst du die UVP bezahlen.
Und diese Systeme, gerade so von Geekom, dann gibt es ja noch Minisforum.
Minisforum.
Chuvi hat uns jetzt auch kontaktiert. Die kriegt man ja meistens auf Amazon und bei den eigenen Stores, aber so im freien Handel sind dann ja doch eher die, oder das heißt freien Handel, ist auch freier Handel, aber so bei den klassischen Online-Händlern sind es dann ja eher dann doch die Asus-Systeme, die man da bekommt, oder?
Genau, kommt auch, na gut, es gibt ja von Asus, Acer, Dell, Lenovo, HP, die machen alle Mini-PCs irgendwie. Die Frage ist nur immer, für welchen Markt.
Ja.
Genau, im Handel ist halt wirklich, Amazon ist halt so eine gesetzte Bank und da sind halt, der Fokus ist bei den China-PC-Herstellern im Mini-PC-Bereich ganz krass. Amazon
und eigen.
Und der eigene Shop immer mit Google Translate auch in Deutsch übersetzt, wo du auch immer aufpassen musst, was da steht.
Und je nachdem, welcher es ist, sind die aber ja deutlich weiter als noch vor ein paar Jahren. Ne?
Ja.
Also die haben, zum Beispiel Geekom verspricht ja auch, dass die Ware inzwischen wirklich fertig verzollt, schon als importierte Ware aus dem Lager in Europa kommt.
Ja.
Man hat dann, glaube ich, auch nur noch 2-3 Tage Lieferzeit oder so. Während man ja durchaus bei anderen Herstellern noch die Ware direkt aus China bekommt, da muss man natürlich immer drauf aufpassen, wie gibt es Angaben zu Zoll?
Ja, also ich glaube, also fast jeder, der irgendwie das nach Europa macht, hat jetzt schon hier irgendwo ein Ökosystem aufgebaut.
Okay, dass das ist nicht mehr,
das ist nicht mehr beim Kunden so die Chance besteht mit, hier bezahlen wir nochmal schnell ein paar hundert Euro Zoll. Mhm. Das ist eigentlich, die Chance ist ziemlich gering.
Mhm.
Und ja, wie gesagt, und sie matchen ja in der Regel dann das Amazon-Angebot irgendwie aus mit ihrem eigenen Shop, wenn es über Coupons oder Codes oder irgendwas ist. Der Unterschied war, im Testfall war es 10 Euro, war der Shop günstiger als das Amazon-Angebot. Und dann musst du da
vielleicht wieder Versand zahlen. Also,
genau, bei Amazon hast du Amazon, da machst du das ist halt das Bequeme, weshalb Amazon ja so groß geworden ist.
Mhm. Ja, und dritter Punkt vielleicht, weil ich es jetzt gerade nochmal auf den Amazon Top-10-Listen hier sehe, aber das ist eigentlich dann auch wieder so ein bisschen der erste Punkt, man muss sich halt informieren, denn zum Beispiel zweiter Platz ist ja hier für 219 Euro ein Ace Magician AK1 Pro Mini-PC mit N5105, also da haben wir gestern schon mal drüber gesprochen, hast gesagt, ja, der geht an.
ja, das ist immer ein bisschen, klingt immer ein bisschen hochtrabend.
Kostet er halt auch nichts.
Ne? Genau,
das sind dann diese schon kleinen 16 GB RAM und 512 GB.
Genau. Gar nicht schlecht ausgestattet. Also das ist halt wirklich diese, das sind diese kleinen Mini-PCs hier mit jetzt zum Beispiel aktuelle Generation bei Intel ist Twin Lake. Haben wir auch schon mal getestet zu Beginn des Jahres. Das ist halt ein Nachfolger der Alder Lake-Reihe. Celeron hatten sie da auch noch.
Was sind dann nur E-Cores?
Oder wie war genau, das sind nur E-Cores in den Dings. Und ja, also geht nur an, ist halt zu hochtrabend. Er kann rudimentäre Sachen. Ja. Du hast Windows, du kannst damit für Multimedia-Wiedergabe, Stromverbrauch ist extrem gering. Genau.
Also der Wahnsinn ist natürlich, du kriegst für 219 Euro 16 GB RAM, 512 GB SSD und Windows 11 Pro.
Also ja, ist ja schön. Die Windows-Geschichte ist ja auch immer eine schöne Geschichte, dass da immer, irgendwie ist immer Windows dabei. Ja. Ob du es im Support-Forum anfordern kannst, hallo, ich hätte noch gerne ein Windows.
Das hast du ja mal erlebt, ne?
Ja.
Oder zumindest gesehen, oder?
Das ist, genau, das war vor 2 Jahren, war das noch ein bisschen wirklich, also fast so Waretz-Style. Mit, ja, ich hätte gerne Windows 11, ja, hier hast du einen.
Und dann stand das ja öffentlich bei denen im Forum.
Genau, im Forum. Mittlerweile machen sie das dann anhand mit ein bisschen mehr Seriennummer und schick uns doch ein Foto davon, von deinem PC, dass du den wirklich hast und so. Mhm. Also ein bisschen seriöser, aber immer noch ziemlich grau, glaube ich. Die verschenken, also die geben dann die also OEM-Lizenzen.
Nicht generell bei diesen chinesischen Herstellern, aber es gibt es halt
es gibt, in diesem Umfeld. Genau, es gibt halt, es ist schon, und dann kriegst du einen Download-Link, der liegt auf mega.nz zum Beispiel oder so. Ist schon manchmal so interessante Sachen, die da rauskommen, ja. Aber genau deshalb leben eben so Systeme wie von Asus, aber eben doch Dell, HP, Lenovo, Acer in Deutschland auch gerade weiter, weil eben wegen dem Support und der ganzen Frage, ist es ein Grau oder wollen wir lieber doch mal auf Nummer sicher gehen und...
Ja, du bleibst auf jeden Fall am Thema dran. Ne? Du hast jetzt zwischendurch kommt noch mal was anderes rein. Irgendwann. AMD hat ja angekündigt.
Ja, irgendwann.
Threadripper 9000. Da gibt es ja die Aussage, Juli öffentlich.
Genau, Juli. Und jetzt gab es dann...
Gerüchte.
Genau, jetzt zu Beginn der Woche waren halt ein paar Preislistungen. Und da stand was von Vorbestellertermin ist nächste Woche.
Ah, okay. Das habe ich gar nicht
genau,
gesehen.
Genau, 23. Gesehen, Juli könnten die Vorbestellungen starten. Und na, dann wird ja die Luft auch langsam eng für Juli.
Und wir haben jetzt endlich einen richtigen Benchmark für die Hütten, nämlich 7-Zip.
Kann jetzt
ja mehr als 64 Threads unterstützen.
Ja, mal gucken, ob das so ist. Also das ist, genau, das war ja immer so dieses Thread-Problem, dass 7-Zip nicht das einzige. Wir hatten in den Jahren zuvor hatten wir mal PowerRay. Und das war auch, da gab es dann von AMD eine spezielle Version, die auch mit 128 Threads umgehen konnte. Und natürlich ist es viel geiler, wenn ein Rendering-Benchmark nicht nur auf 64 Threads skaliert, sondern eben hochgeht bis 128.
Und ist ein Problem, was selbst mit Alder Lake niemanden oder Arrow Lake niemanden im Desktop interessiert, aber ja, bei den Threadripper.
Genau, richtig. Threadripper im Desktop als HEDT-Version geht halt wieder bis zu 64 Kern, 128 Threads und als Workstation-Variante 96 Kerne. Und ich glaube, die Preislistung jetzt zu Beginn der Woche waren primär die Workstation-Version, die ganz großen. Und ja, im Großen und Ganzen wird er wahrscheinlich, und die hat noch nichts gesagt, die Preise vom Vorgänger übernehmen. Mit einem Mühaufschlag zu beginnen. Also, aber ja,
dürfte. Das wird uns noch ereilen, insbesondere dich, die Tage. Aber dann ist die Roadmap auch mit Mini-PCs schon nicht gepflastert. Aber
wir haben uns ein paar angeguckt, die wir uns mal ansehen wollen. Und also, da kommt noch was.
Ja, Volker, dann sind wir am Ende dieser Episode. Ich gucke jetzt noch in die Sonntagsfrage, ganz kurz, als allerletztes. Ja. Wir haben schon darüber gesprochen, letzte Woche wurde sie vermisst, aber wir gucken nur auf eine Abstimmung. Es ging nämlich um die Frage, ich zitiere Fabian, es geht drunter und drüber, steht euer PC auf dem Tisch und was steht sonst drauf? Ich habe die Antwort ja schon gegeben, also der Mini-PC stand direkt vor mir auf dem Tisch. Und ansonsten ist da ziemlich viel Krimskrams drauf an dem Tisch und... an dem anderen Schreibtisch, meinem Keller-Schreibtisch, wo ich ja oft auf den Podcast aufnehme. Wir sitzen heute nebeneinander, Volker. Ja, wir können uns
nicht im Keller, ja.
Auch nicht im Keller. Deswegen ist ja auch viel wärmer als bei mir im Keller. Aber da steht ja unterm Tisch, also neben dem Schreibtisch.
Steht meiner zu Hause auch und hier im Büro auch. Also ich habe auch jeweils noch je einen großen Tower. Aber wir haben auch einen Kollegen, Nikolas.
Also deiner ist jetzt hier aber auch so hässlich.
Und richtig alt vor allem, ja. Aber wir haben einen Kollegen, Nikolas, der hat zum Beispiel auch einen alten Nook als seinen Arbeitsrechner. Ja. Und es ist definitiv, also was die für Power haben.
Da also sein wir, Alter, der wird jetzt mal ersetzt, weil der hat keine Power mehr.
Nee, gut, der ist ja wirklich richtig alt. Aber durchaus, also als Arbeitsgerät für auch unser Umfeld, sind die durchaus nicht schlecht. Also völlig ausreichend. Mhm. Also unterm Tisch. Ja, und also Nook nicht, aber
ja. Ja. Ja, und dann hat man die Anschlüsse und natürlich sind es nicht so viele wie an einem ausgewachsenen.
Aber brauchst du die in der Regel?
In der Regel nicht.
Genau.
Wenn ich dann so eine Podcast-Ecke verkabel oder so mit Kamera und allem.
Gut, dann wird es dann vielleicht mal irgendwann kritisch. Ja.
Aber dann hat man natürlich auch, muss man immer noch drauf achten, welche Anschlüsse habe ich, was ist dockingfähig, auch die Möglichkeit dann.
Halt genau, das stimmt natürlich,
Docs zu reden. Ja. Volker, dann lasse ich dich zurück zu deinen Mini-PCs.
Ja.
Weil ansonsten wartest du ja noch.
Ja.
Und schön, dass ihr die Woche wieder zugehört habt. Wir sprechen uns nächste Woche wieder, dann zur 128. Episode. Bleibt gesund. Du, ihr auch, ich auch. Bis denn.
Ciao. Ja, tschö.